Aber es läuft halt auch nicht alles schlecht in Kita. Und ich finde, dass wir zu wenig wertschätzend sind Fachkräften gegenüber. Und deswegen gebe ich den Eltern auch immer die Hausaufgabe, gerade wenn es auch in der Eingewöhnung ein bisschen holprig läuft und sich das Kind vielleicht schwerer tut oder den Eltern es schwerer fällt, so ein bisschen loszulassen, dann gebe ich denen die Hausaufgabe, dass die jeden Tag aufschreiben, was war heute gut.
Der Kita-Podcast von Lea Wedewart.
Ich beschäftige mich hier mit einer achtsamen, gewaltfreien und bedürfnisorientierten Begleitung von Kindern, in der die Gefühle, Bedürfnisse und Grenzen aller Beteiligten im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen.
Hallo zu dieser neuen Podcast-Episode. Ich begrüße alle Hörenden hier auf diesem Kanal und freue mich, dass ihr hier seid. Mein Name ist Lea Wedewart, ich bin Kindheitspädagogin, Evaluatorin in Kindertagesstätten und Fort- und Weiterbildnerin innerhalb der BU-Akademie, aber auch in Kitas. Und meine Hauptthemen sind achtsame Sprache, Wörter, Zauber statt Sprachgewalt, bedürfnisorientierte Pädagogik in Kita-Krippe und Kindertagespflege, bedürfnisorientierte Eingewöhnung. Und genau zu diesem Thema wird ja heute auch die Folge sein. Wie immer möchte ich einmal die neuesten News aus der BU-Akademie mit euch teilen, welche Programmpunkte jetzt dann anstehen. Am Montag, den 7. Oktober, das ist ziemlich kurzfristig, findet von 17 bis 20 Uhr der Workshop mit Widerständen umgehen, Veränderungen begleiten. Also wie kann ich mit Widerständen umgehen, wenn ich eigentlich die bedürfnisorientierte Pädagogik leben möchte und mich vielleicht Menschen beäugen oder kritisch dem gegenüberstehen zum Beispiel. Oder wenn ich als Leitung die BOP in meine Einrichtung bringen möchte und das manchmal gar nicht so leicht ist. Am 29. Oktober gibt es den Workshop Einführung in die BOP, also der Klassiker sozusagen, von 15 bis 18 Uhr. Und am 8. November den Vortrag Augenhöhe statt Strafen. Am 23. November ist es wieder soweit. Auch ein Klassiker, der Vortrag Wörter, Zauber statt Sprachgewalt. Also schaut mal im Programm der BU-Akademie vorbei. Wir freuen uns auf euch. Ich freue mich ganz besonders, dass heute Stefanie von Brück für diese Folge erneut im Podcast ist. Sie war ja schon ein paar Mal hier im Podcast, auch schon genau zu dem Thema Eingewöhnung. Nun hat sie ein Buch veröffentlicht und zu diesem Buch wollen wir heute sprechen. Die vorangegangenen Folgen haben sich ja auch schon immer mit einer achtsamen, bedürfnisorientierten Pädagogik bzw. Eingewöhnung beschäftigt oder Ankommenszeit. Dieser Teil soll sich jetzt eher darauf fokussieren, wie die Ankommenszeit, wie das Ankommen in Kita-Krippe und Kindertagespflege für Eltern und Kinder gelingen kann. Ein guter Start in die Kita sozusagen mit Stefanie von Brück. Ihr Buch heißt Auf ins Kita-Abenteuer. Noch ein paar Worte zu Stefanie. Stefanie ist Expertin für beziehungsstarke Eingewöhnung in der Kita. Sie ist Pädagogin, Autorin und Gründerin der Happy Kita Akademie. Sie berät Eltern bei der Eingewöhnung ihrer Kinder und bildet pädagogische Fachkräfte in Kitas dazu fort. Und nun geht's los. Ich wünsche ganz viel Freude beim Zuhören. Ja, immer wieder gibt's ja diese Frage, Kita überhaupt oder Kita nicht oder ab wann Kita? Ist gar nicht so leicht, finde ich. Gestern habe ich erst wieder in einer Story gesehen, dass jemand gesagt hatte, eigentlich finde ich Kita unter 3, also in der Krippe, überhaupt gar nicht gut. Wie stehst du denn dazu?
Ja, ich glaube, die eine Frage, die potenziell in jeden Elternteil ein schlechtes Gewissen auslösen kann. Nicht mal die Fachkräfte sind sich ja darüber einig. Und für mich stellt sich gar nicht erstmal die Frage, Kita ja oder nein, sondern für mich stellt sich erstmal gar nicht die Frage, sondern ist eher eine Aussage. Ich sage, Kinder brauchen Kinder. So, das ist für mich ein Fakt. Und die können sie in der Kita finden, die können sie aber auch ohne Kita finden. Und Kinder brauchen Kinder ist deswegen wichtig, weil Kinder untereinander ganz andere soziale Erfahrungen und Lernerfahrungen machen als Kinder mit Erwachsenen. Und deswegen ist das für mich unumgänglich, dass Kinder, auch schon kleine Kinder, Kinder brauchen, weil die eben nicht so wie Erwachsene mitdenken und schon Handlungen entsprechend auch vorbereiten, unbewusst ja auch, ne? Und ich mag auch das nochmal betonen. Ich habe ja einen Blogartikel geschrieben zum Thema Kinder brauchen Kinder. Und da habe ich das auch nochmal so ein bisschen von der pädagogischen Wissenschaft her aufgedröselt, warum das wichtig ist, warum Kinder ein anderes Feedback geben als Erwachsene. Und auch dieser Gedanke von, die Kinder sind halt in einer so krass vorstrukturierten Erwachsenenwelt. Und ich finde, es ist einfach ein Verlust, wenn sie ihre Kinderkultur nicht leben können. Also in dieser schon auch regelmäßigen Gruppe zusammen sind und ihre eigenen Regeln und Werte und sozialen Strukturen eben entwickeln. Und es ist, finde ich, super wichtig für die Entwicklung von Kindern und auch fürs Glücklichsein von Kindern, dass Kinder Kinderkontakt haben und nicht nur mit Erwachsenen Kontakt haben. Und das bedeutet nicht, dass sie unbedingt super große Gruppen brauchen. Das ist ja auch ein bisschen typabhängig vom Kind, ne? Also im Buch unterscheide ich ja ab ins Getümmelkinder. Die kommen wahrscheinlich auch mit größeren Gruppen klar. Und so diese Beobachten- und Abwarten-Kinder, ne? Denen reichen vielleicht auch 2, 3 andere Kinder. Also Kinderkultur muss jetzt nicht eine 150, 250 große Kita sein. Wichtig ist, dass die Kinder halt Kontakt haben. Und das kann man natürlich als Familie auch im persönlichen Bereich, im familiären Umfeld etablieren. Aber die Realität ist halt eben oft, dass dann ab einem gewissen Alter die Spielplätze vormittags halt auch leergefegt sind und man gar nicht unbedingt dann noch so an Kinderkontakte kommt. Deswegen hat das natürlich dann auch manchmal so ein bisschen Zugzwang auf Familien, dass dann Kinderkontakte halt fast nur noch in Kita und Co. möglich sind. Und dann hat man natürlich auch noch die beruflichen Hintergründe, warum viele Kinder eben betreut werden. Und das ergibt dann so eine Kombination aus 2 Faktoren, warum dann eben doch am Ende viele Kinder in der Kita sind. Und ich finde es nicht grundsätzlich falsch. Ich bin auch absolut dagegen, Kita unter 3 oder Betreuung unter 3 zu verteufeln. Ich finde das auch extrem schwierig, wenn das öffentlich so proklamiert wird, weil für mich, und es ist auch im Buch, habe ich das ja auch noch mal ein bisschen aufgedröselt, für mich setzt sich Kita-Bereitschaft ja aus mehreren Faktoren zusammen. Und ich sag dann immer, weil ja auch die Eltern, wenn die zu mir kommen, so verschiedene Zahlen im Kopf haben, ne? So diese 1, ne, mit 1 in die Krippe oder zur Tagesmutter oder mit 3 eben erst in den Kindergarten. Und da hängen so viele Erwartungshaltungen, so viele Sorgen, so viele Ängste und Gedanken da dran. Und ich sag dann immer, naja, aber Kita-Bereitschaft fällt ja nicht mit dem 3. Geburtstag vom Himmel.
Ja.
Also das ist ja nichts, was man irgendwie als Geschenk auspackt und dann ist das plötzlich da. Sondern Kita-Bereitschaft kommt ja aus dem Kind von innen heraus. Kita-Bereitschaft muss aber auch von den Eltern da sein. Kita-Bereitschaft muss von den Fachkräften da sein, von der Kita ja. Als gesamtes System. Kita-Bereitschaft ist ja eine komplexe Ausgangslage. Ne? Das Kind muss Kita-bereit sein und das ist unabhängig vom Alter, weil Bedürfnisse und Gefühle sind universal. Das Alter ist in dem Moment fast egal.
Ne? Ja.
Die Eltern müssen Kita-bereit sein. Das spielt so eine große Rolle bei der Eingewöhnung, generell bei Kinderbetreuung auch, wie gut das dann läuft. Die Fachkräfte müssen Kita-bereit sein. Also sie müssen bereit sein, das Kind und deren Eltern so aufzunehmen und einzugewöhnen, dass die sich sicher fühlen und dass es eine gute Voraussetzung für langfristig glückliche Kita-Jahre sind.
Ja.
Und das ganze Kita, also die ganze Kita als System muss natürlich bereit sein. Die Familie muss dafür bereit sein, das auch zu tragen. Und dann kann das auch gut werden. Und natürlich, ich will nicht die Augen verschließen, natürlich brauchen jüngere Kinder nochmal was anderes als ältere Kinder in der Betreuungssituation. Aber das brauchen sie auch zu Hause in der Familie. Und es ist entscheidend, ob wir eine gute Einrichtung haben, ob die Fachkräfte gut arbeiten, ob die Eltern gut unterstützen, zu Hause ihr eigenes Kind unterstützen und auch in der Kita unterstützen in Zusammenarbeit mit den Fachkräften. Und das sind für mich auch Faktoren, die können wir beeinflussen. Und dann hängt es nicht am Alter, sondern an den Menschen, die zusammenarbeiten. Das ist für mich wesentlich wichtiger, die Frage. Und dann haben wir nicht so dieses Dilemma, Kita ja oder nein, sondern wir haben die Frage, wie passt es für uns als Familie? Wie wollen wir leben? Und ja, wann ist für uns als Familie ein guter Zeitpunkt? Nicht, weil die Gesellschaft uns irgendwas sagt oder irgendwelche Studien oder die Freundin oder Instagram, sondern wann fühlt es sich für uns als Familie stimmig an und wo finden wir einen guten Ort für unser Kind?
Ja. Aber würdest du sagen, dass es auch Kinder gibt, die einfach nicht für Kitas gemacht sind?
Ja. Ja.
Also eigentlich heißt es ja dann wirklich individuell hinschauen, ja, ne? Also jedes Kind ist anders, jede Familie ist anders. Ja. Also es gibt da, glaube ich, einfach keine pauschale Antwort, ne?
Das kommt schon vor. Ich finde, so aus den letzten 6 Jahren ist das aber die Ausnahme, dass die Kinder gar nicht für Kita gemacht sind. Mhm. Weil ich denke, das Hauptproblem ist, dass Eingewöhnung nicht gut gestaltet wird und die Kinder deswegen nicht gut ankommen. Ja. Oder dass die Betreuung an sich dann, also wenn dann die Eingewöhnung geschafft ist, dass es dort dann halt einfach an zu vielen Stellen an der Qualität mangelt und deswegen den Kindern das nicht gut geht. Na, aber es gibt Kinder und es gibt ja auch, also was Persönlichkeiten betrifft, vielleicht auch was Herausforderungen als Familie betrifft, so, ne, dass man dann schon nochmal zu diesem Entschluss kommt, okay, das Kind ist nicht bereit. Oft ist es halt aber eher so ein noch nicht bereit. Ne? Also ich habe ganz viele Familien, die dann auch unter meiner Begleitung merken, ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. Wir haben das so gewollt. Oder wir merken, wir haben es eigentlich gar nicht so gewollt, wir haben es nur so gemacht. Und dann kommen die 1 Jahr oder 2 Jahre später nochmal wieder und dann klappt es halt gut. Oder es liegt an der Einrichtung, dass sie einfach nur mal wechseln müssen und dann dort wieder auf andere Voraussetzungen treffen. Und dann klappt es plötzlich ohne Probleme, obwohl sich das Kind in den 3 Monaten gar nicht verändert hat. So groß. Ja, ne? Also deswegen meine ich, mit dieser Kita-Bereitschaft hat halt viele Dimensionen und darauf kommt's an, nicht auf die Zahl.
Ja, und wie finde ich denn jetzt die richtige Kita für mein Kind? Oder ich meine, das ist halt eigentlich eine Frage, die irgendwie man eigentlich fast nicht stellen möchte, weil ja eigentlich so wenig Kitas oder so wenig Auswahl auch da ist. Aber trotzdem, also kannst du da irgendwie was empfehlen, auf was man achten kann oder so?
Also man findet sie mit ganz viel Glück. Das ist eigentlich so eigentlich die einzige Antwort, die man irgendwie geben kann. Nee. Also ich kann schon was dazu sagen. Aber die Realität ist halt einfach schwer. So, ne? Ich kann es gar nicht irgendwie bagatellisieren, weil es ist halt einfach schwer, eine richtig gute Kita zu finden. Im Buch habe ich ja eine Checkliste, die auch ziemlich ausführlich ist. Und das auch, die Checkliste ist auch das, was mich am Buch am meisten beschäftigt hat. Weil ich so dachte, eigentlich müsste man darüber noch mal ein eigenes Buch schreiben, was ist eine gute Kita. Ich habe es dann in so eine Checkliste gepackt, dass man zumindest so ein paar Sachen abarbeiten kann. Und sortiert habe ich es nach Lesen, nach Spüren, nach Fragen, um so ein bisschen auch dort wieder die unterschiedlichen Aspekte mit reinzubringen. Ne? Nachlesen kann man zum Beispiel erstmal im Konzept, wie wird Eingewöhnung betrachtet, wie wird Kinderschutz betrachtet? Wie wird Partizipation betrachtet? Nur mal um so 3 Beispiele zu nennen. Ne? Nachspüren ist dann eher so dieses, ich bin dort, was habe ich für ein Gefühl? Als Elternteil fühle ich mich willkommen. Und da geht's jetzt nicht so, haben die jetzt einen riesengroßen Toberaum, der Hightech ausgestattet ist? Haben die eine Sauna? Haben die ein Kneippbad oder irgendwie sowas? Oder machen die halt super krass viele Angebote mit Fremdsprachen oder was weiß ich? Also ich meine, ich stehe jeder Kita das eigene Konzept zu. Das ist auch wichtig, weil es ist die Selbstverpflichtung der Fachkräfte. Und gleichzeitig kommt's für mich, egal was im Konzept steht, an Schwerpunkten immer auf die menschlichen Kontakte an, also zwischen den Kindern untereinander, aber vor allen Dingen auch zwischen den Fachkräften und den Kindern. Und das ist etwas, das spüre ich. Wie sprechen die Fachkräfte mit den Kindern? Lächeln sie? Gibt's überhaupt Kommunikation zwischen den Fachkräften und den Kindern? Und also das kann ich so spüren, auch schon bei Schnupperterminen, Tag der offenen Tür, solche Situationen halt. Ne? Oder wenn man einfach mal am Zaun steht und ein bisschen guckt, wie ist denn so der Vibe hier im Garten? Und dann finde ich es auch immer noch gut, sich mal in die Räume auf den Fußboden zu setzen. Und dann von dort nochmal zu spüren, weil das ist ja die Kinderhöhe, wo die Kinder sich dann befinden und wo sie dann eben auch ihre Eindrücke sammeln. Und man kann auch gut auf das eigene Kind achten, wie sich das beim Stöbern verhält.
Mhm. Will's losgehen gleich? Fühlt sich's auch willkommen oder so, ne?
Genau. Und der Rest ist dann wirklich eher ein bisschen strategisch auch nachfragen.
Ja.
Also, wie läuft das hier normalerweise bei euch? Was ist, wenn das mal nicht klappt? So, um so ein bisschen herauszufinden, was ist die Norm? Was ist euer Schema F? Und das gibt's ja auch in guten Kitas. Also Schema F ist ja nicht per se was Schlechtes, ne? Nur wenn es halt dogmatisch durchgedrückt wird, dann wird's kritisch, ne? Aber erstmal eine Struktur, ein Schema zu haben, ist ja nicht per se verkehrt. Entscheidend ist ja, wie gehen wir mit den Ausnahmefällen um, wenn ein Kind quasi nicht ins Schema F passt. Und das kann man dann einfach nachfragen.
Hast du da so spezielle Fragen, die die Eltern da stellen können?
Also ich frage halt so die Knackpunkte ab, ne? Zum Beispiel der Klassiker Aufräumsituation, ne? Alle Kinder sollen aufräumen, ist ja ganz normal. Manchmal haben die Kinder dann keine Lust. Und wie handelt ihr das, wenn die Kinder nicht aufräumen wollen?
Ja.
Das ist so, und damit kann man ja noch mehrere Beispiele, Klamotten nicht anziehen wollen, will keine Matschhose anziehen, so. Also so konkrete Beispiele, wo man zwar über diesen einen Moment spricht, aber ja eigentlich herausfindet, welche Haltung steckt da dahinter.
Ja. Genau, welches Kindbild, ne, dann auch.
Und das kann man vorher auch nachfragen. Na, oder auch, wie läuft die Eingewöhnung? Was ist, wenn mein Kind schneller sich lösen will? Was ist, wenn mein Kind sich langsamer löst und vielleicht nicht am geplanten Tag 4 schon bereit ist? Und das kann man ganz allgemein nachfragen und dann mal gucken, wie die Fachkräfte darauf reagieren. Und natürlich, ne, das ist Teil meiner Arbeit mit Kommunikation, kann man sowas natürlich dann auch entsprechend noch begleiten, verändern auch dieses Schema, wenn das besteht. Aber es geht ja erstmal darum, so ein bisschen herauszufinden, wie ticken die hier eigentlich? Was haben sie so für einen Grundton gegenüber Kindern?
Genau, ja. Du schreibst in deinem Buch, die Bedeutung von Eingewöhnung wird von pädagogischen Fachkräften und Eltern doch immer noch unterschätzt. Ich dachte, das wäre schon wirklich jetzt angekommen, aber du sagst, das wird immer noch unterschätzt. Woran bemerkst du das? Und ja, warum ist die Eingewöhnung so bedeutsam?
Also woran ich es merke, ist, viele Eltern sagen es auch. Die sagen dann so, ja, wenn wir ehrlich sind, sind wir da ein bisschen naiv an die Sache rangegangen, haben gedacht, wird schon klappen, Fachkräfte wissen, was sie tun, unser Kind ist eigentlich ganz offen, das wird schon gut gehen, so. Und dann merken sie erst mal, wow, was das eigentlich bedeutet, eine richtig gute Eingewöhnung zu machen, nämlich viel, viel Emotionsarbeit, Beziehungsarbeit, auch von Elternseite aus. Also das ist so das, wo viele Eltern einfach so ein bisschen unbedacht an die ganze Sache rangehen. So im Sinne von, naja, jedes Kind kommt halt gefühlt in die Kita und irgendwie kommen sie alle da an. Und ich meine das jetzt nicht im Sinne von, das ist uns egal, wie unser Kind ankommt. So meine ich das nicht, sondern einfach dieses, was es braucht dafür, damit es halt gut klappt. Das unterschätzen viele Eltern und Fachkräfte auch. Weil für Fachkräfte, um jetzt mal bei diesem Beispiel mit dem Aufräumen oder Matschhose anziehen, das ist ja etwas, was im Kita-Alltag regelmäßig auftritt. Ne, Aufräumen ist irgendwie jeden Tag Thema. Und damit ist es halt auch immer wieder präsent. Eingewöhnung hat schon eher eine konzentrierte Phase. Und das ist was, die Fachkräfte kriegen dann schon über die Jahre so eine gewisse Routine, weil es halt immer wieder auftritt. Und gleichzeitig ist es aber nichts, was im Alltag täglich präsent ist. Es sei denn, es gibt halt wirklich Kitas, die gewöhnen ja unterjährig permanent ein. Dann ist es was anderes, aber das ist ja nicht bei allen Einrichtungen der Fall, sondern da gibt's halt so einen Peak, so wie jetzt eben in der Hochsaison, wo dann halt einfach viele Kinder in einem relativ kurzen Zeitraum eben eingewöhnt werden. Und dann unterschätzen sie einfach, wie viel Arbeit es macht, wirklich eine solide Bindung und Beziehung aufzubauen, damit Loslassen, also eine Trennungssituation, wirklich funktioniert. Und da ist halt wieder jetzt der Knackpunkt bei diesem Schema, ne, das Berliner Modell als Platzhirsch, Tag 4, erste Trennung, zack. So, und da ist halt dann einfach in der Regel nicht genug vorher an dieser Basis gearbeitet worden, damit das wirklich eine bindungssichere und beziehungsstarke und auch bedürfnisorientierte Eingewöhnung ist. Und das ist, was Fachkräfte unterschätzen. Und sie unterschätzen auch, wie viel Macht sie haben.
Ja.
Wie viel Macht sie auf Kinder ausüben. und auch auf Eltern ausüben.
Ja. Ja. Hast du so vielleicht 2, 3 Tipps, was Fachkräfte tun können, um so eine Bindungssicherheit herzustellen? Also was können sie denn da machen, um das wirklich ernst zu nehmen, sage ich jetzt mal?
Partner der heutigen Ausgabe ist die Pedicure-Akademie. Die Pedicure-Akademie bietet Weiterbildungskomplettlösungen für Einrichtungen und Träger an. Weiterbildungsangebote für Mitarbeitende sind für die Qualitätssicherung und Mitarbeitendenbindung unerlässlich. Dazu erstellt die Pedicure-Akademie für Träger und Einrichtungen individuelle Curricula zusammen oder stellt Einrichtungsteams flexible Kontingente zur Verfügung, mit denen sie aus Live-Seminaren zu über 450 Themen frei wählen und buchen können. Angepasste Lösungen sind für jede Teamgröße möglich. Weitere Informationen und den Link zu weiteren Informationen findet ihr unter pedico-akademie.de/komplett. Die Pedicure-Akademie ist ein staatlich anerkannter Träger der Weiterbildung, speziell für ErzieherInnen und pädagogische Fachkräfte. Angebote für Träger und Einrichtungen findet ihr unter pedico-akademie.de/komplett. Passend zum Thema der heutigen Folge findet ihr zudem den Link zu verschiedenen Weiterbildungsangeboten zum Thema Eingewöhnung in den Shownotes.
Also auf das Kind bezogen ist es sensitive Responsivität, ne? Also eigentlich die Basics. Körperkontakt, Blickkontakt, gute Stressregulation. Ja.
Ja, Signale beantworten, ne? Also ich sehe dich mit dem, was dich interessiert. Ich sehe dich mit dem, was du gerade fühlst. Ich schwinge mit dir mit, um dem Kind sowas zu signalisieren von hier kannst du sicher sein, weil ich bemerke, was du brauchst. So.
Und du bist mir wichtig.
Mhm.
Du bist mir so wichtig, dass ich mich um dich kümmere, damit es dir gut geht.
Ja, genau.
Und das wird halt oft falsch verstanden, weil dann Fachkräfte sagen, ja, aber wir können ja hier keine 1-zu-1-Betreuung leisten. Und es geht aber nicht um 1-zu-1-Betreuung. Mm-mm. Also in der Eingewöhnung ist der Fokus schon klar auf dem Eingewöhnungskind. Aber das ist ja nicht dauerhaft der Fall. Nee. Es gibt so viel Angst, ich nenne es mal jetzt allgemein, was ja auch für Eltern mit zutrifft, diese Angst vor diesem Verwöhnen, diese Angst, wir geben zu viel da rein und die Kinder tanzen uns auf der Nase rum oder wir geben zu viel da rein oder auch die Angst von Fachkräften, das Kind bindet sich zu sehr an die Fachkraft und dann, ich sag's mal jetzt so ein bisschen salopp, werden sie es nicht mehr los.
Ne?
Und das ist ein, da sind so viele Verknüpfungen entstanden über die letzten Jahrzehnte, dass es so schwer ist, es aufzubrechen. Weil wenn ein Kind sicher gebunden ist an einen Elternteil, kommt mit diesem Elternteil in die Kita oder in die Tagespflege. Und dann wird ja diese Bindung genutzt, um dann eine Bindung zur Fachkraft aufzubauen.
Ja.
Und wenn die da ist, dann kann das Elternteil ja auch gehen, weil das ist Loslassen. Weil ansonsten würde Loslassen, also Trennung ja fallen lassen bedeuten. Wenn das Kind noch keinen Bindungsanker bei einer Fachkraft gefunden hat, ist es kein Loslassen, dann ist es ein Fallen lassen. Und dagegen wehren sich Kinder und zeigen mit Alarmsignalen, Leute, sag mal, piept's bei euch, wie könnt ihr nur? Ich brauche einen Sicherheitsanker und ich mag vielleicht die Fachkraft und ich habe auch schon 2, 3 Mal mit ihr gespielt und ich finde die auch ganz lieb, so weit, aber das reicht ja noch nicht, um wirklich von Bindungen und Beziehungen zu sprechen.
Mhm.
Und deswegen ist es ist einfach so falsch verstanden, dass der Fokus so auf dieser Trennung liegt.
Ja.
Und nicht auf diesem, wir müssen erstmal Bindung und Beziehung aufbauen und dann kann auch Loslassen stattfinden, ohne Angst, ohne Unsicherheit und so weiter. Und deswegen finde ich, unterschätzen Eltern und Fachkräfte diese Bedeutung von diesem Eingewöhnungsprozess, um wieder auf deine Frage zurückzukommen, weil denen einfach nicht klar ist, was die für einen wichtigen Job in dieser Phase machen. Und das ist ja nur das, was Eingewöhnung mittelfristig bewirkt, ne? Dass sich ein Kind sicher fühlt, dass sich Eltern sicher fühlen und vertrauen können. Auch für die Fachkraft ist Eingewöhnung wichtig, weil sie ja dadurch auch erlebt, hey, ich kann das mit dem Kind und ich kann hier einen guten Job machen, weil ich habe mit dem Kind so eine gute Verbindung. Das hängt mir halt auch nicht ständig am Rockzipfel, weil es nicht ausgeglichen ist, weil es nicht alleine klarkommt, sondern dem geht's einfach gut. Und dann ist auch die Kindergruppe entspannt. Also das sind ja dann auch so Ziele, die daran noch dranhängen, ne? Mittelfristig geht's ja auch um das Klima in der Kita, um das Klima als in der Familie, ne? Wenn ein Kind gut eingewöhnt ist, dann haben wir doch die beste Voraussetzungen für wirklich zufriedene Kita-Jahre, also auch für stressfreiere Kita-Jahre. Jede Fachkraft nennt ein Kind, das nicht gut eingewöhnt ist, weil sich das so durch den Tag hangelt, weil es immer wieder weint oder wimmert oder auf dem Arm will oder nicht vom Schoß runter will und so. Und es ist anstrengend. Und das kann man vermeiden, wenn man vorher mehr Investitionen in die Eingewöhnung steckt. Und wenn man es langfristig sieht, dann ist eine gute Eingewöhnung ja auch eine Investition in die Zukunft, weil Eingewöhnung ist für die meisten Kinder die erste krasse Transitionserfahrung. Und die legt ja einen Grundstein für alle weiteren Transitionserfahrungen. Nochmal Kita-Wechsel oder Schulstart und so weiter. Und das finde ich deswegen so unglaublich, dass das einfach so unterm Radar läuft, Eingewöhnung.
Ja, auch über die Träger, ne? Ja. Da wird ja noch ganz oft nur mit 2 Wochen gerechnet oder so.
Auf jeden Fall. Ne? Ja, ja. Oder einfach viele Kinder auf einmal so, ne? Dann werden halt Verträge geschlossen und dann müssen halt alle Kinder irgendwie 1, 6, 3 irgendwie ankommen da, weil die Eltern haben ja Rechte, die haben ja einen Betreuungsvertrag. Oh, da kriege ich schon manchmal ein bisschen Schnappatmung, weil ich denke so, es ist, also, ich bin ja schon auch klar mit dem, was nicht gut läuft, ne? Und für mich ist dann auch wichtig zu sagen, es geht nicht nur um Gewalt an Kindern in der Eingewöhnung oder Gewalt an Eltern in der Eingewöhnung. Das passiert auf jeden Fall, aber es passiert halt auch Gewalt an pädagogischen Fachkräften. Ja, ja. Weil wenn die keine guten Voraussetzungen haben und irgendwie 20 Kinder innerhalb von 2 Wochen irgendwie eingewöhnen müssen, dann haut das vom System her nicht hin.
Ja, absolut. Das steht ja kurz vorm Kollaps, wissen wir ja.
Ja.
Du schreibst, pädagogische Fachkräfte dürfen in der Eingewöhnung nicht unbeabsichtigt gegen die Eltern-Kind-Bindung arbeiten, sondern mit ihr arbeiten. Mhm. Wie meinst du das? Also du hast das ja gerade schon so ein bisschen angefangen, auch dass die Bindung vor der Trennung wichtig ist sozusagen. Ja. Also kannst du das nochmal ein bisschen erläutern?
Genau, also dieses Bindung vor der Trennung habe ich so ein bisschen angelehnt an dieses, weil ja alle kennen so eine Bindung vor Bildung und so weiter, ne, damit das einfach schön gut hängen bleibt, weil das ist für mich halt der Hauptknackpunkt, warum Eingewöhnungen scheitern, dass keine Bindung aufgebaut wird, bevor die Trennung stattfindet. Und was ich gerade schon meinte, dieser Fokus auf der Trennung ist halt das einfach, was so verquerläuft und dieses unbewusst oder auch bewusst gegen die Bindung arbeiten, ist im Prinzip das, wenn Bindung gebrochen wird durch eine erzwungene Trennungssituation. Ich sage das jetzt an der Stelle mal so deutlich, weil es halt einfach immer wieder passiert. Und dann wird bewusst auch damit gearbeitet. Ne? Also ich habe im Buch ja auch, und auch wenn ich so Specials mache zum Thema Gewalt in der Eingewöhnung, es gibt ein Zitat von einer Mama, dass ich dann an der Stelle mal wieder sage, dass die Fachkräfte dann eben auch gesagt haben, wir müssen jetzt einen Keil zwischen sie und ihr Kind treiben, damit das hier klappt.
Wow, okay. Wow.
Und das ist noch nicht das Schlimmste. Also es gibt so bestimmte Eingewöhnungserfahrungsberichte, die sage ich nie. Kita hat eh schon oft genug einen schlechten Ruf, ne? Ich will das nicht noch produzieren, so, aber das ist schon sowas, das ist schon hart genug, um das auszusprechen. Und es passiert, dass immer wieder ja auch, und das wäre sehr deutlich, ne? Also deutlich, klar, auch bewusst die Bindung brechen, also gegen die Bindung arbeiten, ne? Unbewusst wird halt gegen die Bindung gearbeitet, wenn dann halt trotzdem solche Aussprüche gemacht werden. Ja, aber die Bindung zwischen Ihnen und Ihrem Kind ist aber schon sehr stark, ne? Mhm. Und Sie müssen uns schon vertrauen und Sie, ne, wir machen das hier schon seit x Jahren und Sie müssen jetzt auch mal loslassen. Also wenn quasi Druck erzeugt wird, eine Trennungssituation durchzuziehen, auch wenn diese Devise so, ja, wenn wir einmal Trennung gemacht haben, dann müssen wir immer weitermachen. Ja, das ist auch gegen die Bindung arbeiten, anstatt mit ihr. Weil wenn wir Bindung aufgebaut haben und sich das Kind sicher fühlt, dann ist ja auch das Loslassen leicht.
Ja, genau, das schreibe ich auch in meinem Buch, ne? Ankommen dürfen statt loslassen müssen. dass sozusagen diese Aussage, sie müssen uns einfach vertrauen oder sie müssen einfach loslassen, dass das ja nicht so einfach geht. Nee. Sondern ich brauche ja erst das Vertrauen, um wirklich loslassen zu können. Und das Vertrauen muss ich ja aufbauen. Was hast du für Erfahrungen? Was baut Vertrauen auf? Oder was kann es zum Beispiel auch, und das ist auch meine Erfahrung in den Eingewöhnungsberatungen, das Vertrauen kann ja auch sofort erschüttert werden und kann sich gar nicht mehr richtig aufbauen. Was hast du da so aus deinen Beratungen so für Erfahrungen? Was baut Vertrauen auf und was erschüttert auch Vertrauen, was eigentlich dann nie mehr aufgebaut werden kann, so ungefähr? Mhm.
Also ich fange mal mit einem relativ harmlosen Thema an, also weil Vertrauensaufbau ist super komplex. Ja. Ne? Also man kann da richtig viel machen. Ich würde mich gerne mal so ein bisschen auf Kommunikation spezialisieren jetzt, also als Beispiel sozusagen, um Vertrauen aufzubauen. Also, was können Fachkräfte gut machen? Sie hören zu und sie fragen nach. Die nicht gute Variante wäre, sie urteilen über die Bindung, über das Stillen, über die Tränchen, die vielleicht die Mama oder der Papa weinen, weil es ihnen schwerfällt. So, ne? Was kann Vertrauen aufbauen in der Kommunikation? Auch, sie lassen Eltern mitentscheiden. Also wie die Trennungssituation stattfindet, wann sie stattfindet, wie lange sie stattfindet und so weiter. Na? Und sie sind transparent in der Kommunikation und empathisch, weil ganz oft haben Eltern Angst, dass die Fachkräfte ihnen nicht die Wahrheit sagen. So wie es läuft, zum Beispiel so. Also da kann man Vertrauen aufbauen, nur durch Kommunikation, also durch empathische, offene Kommunikation. Und erschüttern kann es halt, wenn Fachkräfte urteilen oder wirklich auch verurteilen, wenn sie eher Anweisungen oder sogar Befehle geben oder wenn sie auch gar nicht mit den Eltern sprechen. Also ich habe alle Varianten. Ich habe sehr, sehr, also jetzt durch die Eltern sind das ja die Berichte dann in den Beratungen und so. In den Fortbildungen wird das nicht ganz so deutlich, weil in den Fortbildungen habe ich immer tolle Fachkräfte, die das schon viel gut machen auch. Und es ist halt wirklich ganz massiv, dass auch Fachkräfte Eltern vorschreiben und auch die Nase vor der Tür zuknallen und sagen so, sie gehen jetzt raus und dann machen die Tür zu und die Eltern stehen da und das Kind ist weg. Also es ist, ja, ich weiß, ich sehe es an deinem Gesicht, die Reaktion und so. Wenn ich das in Fortbildungen erzähle, schütteln die auch immer alle mit dem Kopf. Dann weiß ich, okay, gut, hier bin ich richtig. Na, aber es ist halt wirklich, es passiert schon viel Kacke. Um es mal so ein bisschen vorsichtig deutlich auszudrücken. Ne? Und richtig Vertrauen erschüttern ist eben dann, wenn die Kinder vom Arm gepflückt werden, wenn die Kinder nicht zurückgebracht werden, obwohl es ihnen nicht gut geht, oder wenn die Eltern eben nicht geholt werden, obwohl es den Kindern nicht gut geht. Und das wäre jetzt wieder sehr offensiv. Ne? Ich unterscheide ja immer zwischen offensichtlicher und subtiler Gewalt. Ne? Das wäre sehr offensichtlich. Subtiler ist dann zum Beispiel, wenn Fachkräfte sich nicht an Absprachen halten und sagen, wir haben jetzt hier 20 Minuten Trennungszeit vereinbart und dann ziehen sie das Kind aber und holen die Eltern halt nicht zurück. Da muss es vielleicht noch gar nicht schlimm gewesen sein, aber das ist halt trotzdem so ein kleiner Vertrauensbruch, weil die Eltern dann eben ja sich auch oft nicht trauen, dann was zu sagen, zurückzugehen und dann eben warten, aber mit einem unguten Gefühl. Und wenn dann das Kind vielleicht doch noch weint, wenn sie wiederkommen, dann ist das halt so ein kleiner Vertrauensbruch. Und das ist so schade, weil das macht mehr kaputt, als dass es nützt. Und dann kann die Absicht vielleicht gut gewesen sein und trotzdem ist es halt dann blöd.
Ja. Na, was ich auch immer wieder mitbekomme, ist, wenn sozusagen Eltern mitkriegen, wie es in der Kita läuft, also insgesamt auch mit den anderen Kindern, wenn sie sozusagen beobachten, wie mit den Kindern gesprochen wird oder wie, ja, wie Interaktionen stattfinden und wenn sie da dann halt schon verletzende Sachen wahrnehmen, dass dann ist mein Gefühl, dann ist ein Vertrauen aufbauen fast unmöglich. Und das ist ein echtes Dilemma, weil du musst eigentlich dann tatsächlich loslassen, obwohl du gar nicht vertrauen kannst, so. Und das ist so, boah, also das ist auch echt, ne, dann abzuwägen, gehe ich da jetzt durch, akzeptiere ich das und versuche das später anzusprechen und erzwinge mein Vertrauen sozusagen oder wechsle ich halt die Kita, so, ne? Ja. Weil dann ist eigentlich Vertrauen aufbauen fast unmöglich, finde ich.
ist eine krasse Gratwanderung, habe ich auch immer wieder in der Beratung oder im Happy Kita Start Begleitprogramm als Thema, weil klar, wenn man in der Eingewöhnung dabei ist, kriegt man halt Sachen mit, das ist ja auch der Sinn der Sache. Mhm. Und was ich dann differenziere ist, ich gucke mir die Situation an, die Eltern schildern mir das ja dann gebe ich eine Einschätzung, auch um Eltern auch zu zeigen, okay, was kannst du erwarten? Also und was ist nicht möglich, nicht machbar in Kita? Weil wir müssen als Eltern Kompromisse eingehen, wenn wir die Kinder nicht selber betreuen. Ja. Also das ist ja auch bei Oma und Opa so und in Kita eben auch, nur dass es dort halt eine Institution ist. Ne? Und das heißt, wir müssen schon auch lernen als Eltern, dass andere Menschen anders mit unserem Kind umgehen, aber das hat ja Grenzen. Und dann unterscheide ich in diesen Situationen, also wenn die Eltern dann zu mir kommen, mir die Situation schildern, dann differenziere ich, ist das jetzt relevant für die Eingewöhnung oder ist es etwas, was wir vertagen können auf nach der Eingewöhnung, um es dann dort anzusprechen. Und ich differenziere auch zwischen, ist die Fachkraft gerade in einer hilflosen Situation und verhält sich falsch und weiß eigentlich, dass es besser gehen muss.
Ja.
Hat es aber nicht besser hinbekommen, weil das ist menschlich, das ist auch so. Ne? Oder steckt da eine Haltung dahinter? Also besteht da keine Einsicht in Fehlverhalten und die finden das auch noch gut, so wie es ist. Ne? Und das differenziere ich dann sehr. Aber da muss man wirklich auf den individuellen Fall gucken. Das kann man so pauschal nicht sagen, was ist jetzt das Beste, weitermachen oder wechseln oder so. Das finde ich, es wäre an der Stelle riskant, da so eine Empfehlung auszusprechen, das mache ich nicht.
Ja, absolut. Die Fachkraft-Kind-Bindung entwickelt sich ja auch über die Fachkraft-Eltern-Bindung. Also ich finde immer, wenn die Fachkräfte mit den Eltern wirklich viel in Kontakt sind, dann spürt ja das Kind auch, mag man die Person, bin ich hier sicher? Ne? Ich glaube, die sind da ja wie so Seismografen, die genau gucken, mag meine Mama, mein Papa diese Fachkraft, wo ich bleiben soll. Was können Eltern machen oder was können die dazu beitragen, dass halt dieser Kontakt zur Fachkraft einfach gestärkt wird oder diese Bindung zur Fachkraft, die Beziehung gestärkt und aufgebaut wird?
Also das Erste, was sich Fachkräfte gerne wünschen, ist ja, dass die Eltern positiv mit dem Kind über die Kita sprechen. Und das kann ich auch so unterschreiben, ne? Weil das kann man sich als Eltern natürlich auch nicht einreden, ne? Da sind wir wieder bei diesem Thema, ne? Vertrauen müssen sich die Fachkräfte natürlich auch verdienen. Also die Eltern müssen mit einem Vertrauensvorschuss da reingehen, aber sonst wären sie auch gar nicht da. Also sonst macht es ja auch gar keinen Sinn, überhaupt zu starten, ne? Aber den Rest müssen sich die Fachkräfte natürlich erstmal verdienen. Und dann ist es, finde ich, trotzdem wichtig, dass auch Eltern mit dem Kind positiv über die Kita sprechen. Aber nicht so, wie das Eltern ganz oft machen, dieses schmackhaft machen und so, yay, du hast da den Spaß deines Lebens und alles ist ganz toll und du willst da nie wieder weg und so, ne? Also Motivation ist super, aber Kinder sind ja nicht doof. Na, wenn die merken, meine Eltern, die machen jetzt hier voll den Aufriss, voll das Tamtam um diese Kita. Moment mal, Leute, irgendwas ist doch hier vielleicht faul. Da muss ich mal ein bisschen vorsichtig sein. Ne? Also ich meine so ein, im Buch habe ich es auch geschrieben, zelebrieren ohne dramatisieren. Diese ehrliche Freude, bald kommst du in die Kita oder zur Tagesmutter. Und guck mal, wenn die zum Beispiel am Zaun stehen und erstmal so ein bisschen gucken und guck mal, die Kinder, die lachen ganz laut, gerade als die Rutsche runterrutschen. Oder guck mal, die buddeln und vielleicht bauen die eine große Burg und guck mal, die schaukeln und also eher so beschreibende Freude. Dass man nicht zu viel reininterpretiert und dem Kind quasi so alles schon so in den Kopf pflanzt, weil das bin ich zu manipulativ, sondern eher so dieses, ich sehe was und ich freue mich darüber, weil es positive Momente sind und die kann ich spiegeln im Kind. Oder auch, wenn die Eingewöhnung dann gestartet hat, dass die Eltern dann zum Beispiel sagen, guck mal, Bettina, also Bettina ist mal mein Standardname für die Fachkräfte, so, ne? Guck mal, die Bettina, die hat dem Kind geholfen, das wollte ein Buch aus dem Regal haben und kam nicht dran. Und guck mal, Bettina hat mit dir heute, oder weißt du noch, als Bettina heute mit dir die Murmelbahn da gespielt hat, an der Murmelbahn gespielt hat. So, ne? Also solche Sachen halt, um halt auch dem Kind zu zeigen, hey, da gibt es reale Situationen, die waren schön. Ja. Und dann finde ich, wenn man ein bisschen tiefer guckt, um diesen Beziehungsaufbau zu unterstützen, wichtig, dass das die Eltern auch an die Fachkräfte zurückmelden. Das ist nämlich der zweite Schlüssel bei dieser ganzen Sache, dass Fachkräfte auch merken, hey, die Eltern kriegen das mit, wenn ich was gut mache. Es tut den Fachkräften einfach gut.
Fachkräfte, ja, total. So oft
eins auf den Deckel. Und oft natürlich auch berechtigt, weil es läuft halt nicht alles gut in Kita. Aber es läuft halt auch nicht alles schlecht in Kita. Und ich finde, dass wir zu wenig wertschätzend sind Fachkräften gegenüber. Und deswegen gebe ich den Eltern auch immer die Hausaufgabe, gerade wenn es auch in der Eingewöhnung ein bisschen holprig läuft und sich das Kind vielleicht schwerer tut oder den Eltern es schwerer fällt, so ein bisschen loszulassen, dann gebe ich denen die Hausaufgabe, dass die jeden Tag aufschreiben, was war heute gut. Und dass sie das auch regelmäßig an die Fachkräfte zurückmelden. Mhm. Weil von der Haltung her mache ich das mit Erwachsenen genauso wie mit Kindern. Wenn Kinder sich nicht so verhalten, wie ich es für richtig empfinde, dann sehe ich den Grund hinter dem Verhalten und kann ihnen trotzdem das Gefühl geben, ich mag dich. Und als Person, das Verhalten finde ich nicht in Ordnung, aber ich mag dich als Person und ich sage dir, was gut läuft. Weil dann fühlen sich Kinder wohl und dann auf diesem Wohlfühlen können sie Verhalten, was vielleicht nicht so ganz gesellschaftlich anerkannt ist, das können sie dann verändern, weil sie sich wohlfühlen und gut fühlen mit mir als Gegenüber. Und genauso möchte ich das auch auf der Erwachsenenebene, dass wir dahinter schauen, warum machen Fachkräfte das? Und dann ihnen trotzdem ein gutes Gefühl geben mit dem, was halt gut läuft, damit sie da eine Möglichkeit haben, auch zu merken, hey, das ist was, was ich gut kann und davon mache ich halt dann auch mehr. Ne? Es geht nicht um so Honig um den Mund schmieren, das meine ich nicht, also nicht so manipulativ, so die Fachkräfte über den Klee loben, um das manipulativ sie zu beeinflussen, ne? Sondern wirklich so eine ganz offene, wertschätzende, positive Rückmeldung. Das finde ich entscheidend. Und das macht Beziehung aus.
Ja, total. In meinen Eingewöhnungsberatungen gibt es bei Eltern, die besonders bedürfnisorientiert eingewöhnen wollen, immer wieder diesen Punkt, dass ihr Kind eigentlich schon wirklich lange in der Kita ist. Also, dass sie wirklich auch lange Eingewöhnungen planen und dass auch, also auch immer wieder Fachkräfte gibt, die sagen, ja klar, machen wir so, ne? Also, dass sich auch wirklich einfach alle wohlfühlen dabei, ne? Und ein guter Draht zur Fachkraft besteht und so. Und dass sie dann trotzdem irgendwann an diesen Punkt kommen, dass das Kind halt trotzdem immer weint beim Gehen, ne? So, und da sind wir wieder bei diesem Knackpunkt, der so oft diskutiert wird. Heißt jetzt bedürfnisorientiert oder du sagst ja bindungsstark eingewöhnen, dass nie irgendwie Tränen stattfinden dürfen oder was mache ich denn dann, ne? Also was rätst du denn dann, wenn sozusagen der Abschied einfach halt dann trotzdem irgendwie mit Traurigkeit verbunden ist
und so. Ja, das Ding, das Weinen-Thema ist, oh Gott, riesengroß. Wie kann ich das kurz fassen? Also vielleicht nur an der Stelle im Buch unterscheide, habe ich ja immer diese Symbole, ne, Sonne, Wolke, Blitz, um so ein bisschen halt herauszufinden, Sonne läuft gut. Wolke müssen wir beobachten, ist nicht unmöglich, dass es gut läuft, aber müssen wir ein bisschen was tun, damit es gut läuft und Blitz sind so diese Alarmsignale, ne? Mhm. Damit kann man halt auch immer wieder gut einschätzen, wo stehe ich denn jetzt gerade beim Beziehungsaufbau? Wie weint das Kind? Also um selber auch so ein bisschen eine Checkliste in Anführungsstrichen für sich zu haben. Das zieht sich ja so durch das ganze Buch durch. In kurz gefasst sage ich jetzt an der Stelle, Traurigkeitstränen, Vermissenstränen, Trennungskummer ist okay. Voraussetzung dafür ist, es wurde Bindung aufgebaut und Beziehung aufgebaut. Und die zweite Voraussetzung ist, dass das Kind auch gut getröstet wird. Mhm. Und dann dürfen die Tränchen auch sein. Deswegen sind sie immer noch ein Signal. Ich sag ja immer, keine Angst vor Tränen, aber jede Träne ist ein Signal. Und dieses Signal von den Tränen sagt, guck mal hier hin, das fällt mir noch schwer.
Ja.
Aber das heißt nicht, es ist alles schlimm.
Ja.
Weil wenn die Voraussetzungen da sind, die ich gerade genannt habe, dann dürfen diese Tränchen auch sein. Und dann ist das trotzdem auch immer noch bedürfnisorientiert. Weil bedürfnisorientiert heißt ja nicht bedürfnisgarantiert. Mhm. Das heißt ja nicht, du möchtest gerne bei mir bleiben oder du möchtest, dass ich gerne da bleibe. Dann reicht das ja, das zu sehen. Also wie ihr habt es ja auch beschrieben, ne? Bedürfniswahrnehmung kommt vor Bedürfniserfüllung und das ist das Entscheidende. Und dann, wenn man das Bedürfnis wahrgenommen hat, muss man genau überprüfen, ist es jetzt Trennungskummer oder ist es jetzt Trennungsschmerz?
Ja.
Und ich sag ja dann auch immer, ich glaube, im Buch steht es auch, je früher ein Kind weint in der Eingewöhnung, umso schwerer kann man es auseinanderhalten. Deswegen ist es halt so wichtig, dass es natürlich erstmal positive Trennungserfahrungen gibt, ja, und die Tränchen so spät wie möglich auftreten, weil dann kann man auch wirklich von Bindung und Beziehung vorher sprechen, dann kann man auch wirklich von Trösten sprechen und nicht von irgendwie ablenken und das Kind fröhlich machen.
Genau, ja. Ja, und also ich habe dann oft das Gefühl, wenn man jetzt wirklich bedürfnisorientiert drauf schaut, dass dann oft wie so eine Art, wenn man dann so lange schon in dieser Eingewöhnung ist, irgendwie, die sind ja dann manchmal schon 8 Wochen, 12 Wochen, noch länger, dass dann wie so eine Art Wiederverunsicherung stattfindet beim Kind und eigentlich das Bedürfnis nach Klarheit. Mhm. aufploppt.
Ja.
Ne? Und wenn wir dann bedürfnisorientiert schauen, bin ich oft in der Beratung so, dass wir dann Klarheit reinbringen, aha, müssen, weil das Kind die ganze Zeit merkt, alle schwimmen, ja, wo soll ich mich festhalten, so ungefähr. Ne? Wo geht's denn jetzt lang? Eigentlich merke ich die ganze Zeit, irgendwie hadern alle, aber keiner trifft eine Entscheidung, so ungefähr. Ja. Und da bin ich dann oft so, dass ich mit den Eltern diesen Prozess gehe, zu gucken, dass sie eine Klarheit reinkriegen. Mhm. Dass sie dann sagen, ich traue dir das jetzt zu, mhm, du wirst wahrscheinlich weinen, du wirst wahrscheinlich traurig sein und es ist okay, weil ich weiß genau, du bist hier gut angekommen, du hast eine Erzieherin oder einen Erzieher, der dich gut trösten kann und ich gehe jetzt.
Ja.
Und das wird morgen so sein, ne? Und dann verlasse ich mich dann auch drauf und dann mache ich das auch. Das finde ich echt total wichtig.
Ja, unterschreibe ich voll, erlebe ich auch immer wieder in den Beratungen und auch in den Q&A-Sessions von Happy Kita Start, ne? Das ist auch immer wieder Thema einfach und das, mhm, ist auch okay, weil es ist halt auch einfach ein besonderer Moment, weil das ist quasi so der Moment, wo sich so alles konzentriert und Aufregung bei den Eltern, Aufregung bei den Fachkräften, Aufregung beim Kind, die wird quasi wie so ein Magnet in dieser Situation halt angezogen. Und deswegen ist es halt so wichtig, dass wir als Eltern und als Fachkräfte emotional stark sind, also stabil sind und dem Kind dann eben auch dadurch diese Sicherheit vermitteln. Und wenn wir aber als Eltern und auch als Fachkräfte unsicher sind oder Angst haben vor diesem Weinen, dann hilft dem Kind das nicht. Also das macht's eher schlimmer. Und das Problem ist, und das möchte ich an der Stelle sagen, das Problem ist, dass dann oft Fachkräfte sagen, also die ziehen die Konsequenz daraus, dass es dann halt kurz und schmerzlos sein soll.
Ja, genau.
Und dann wird ja aber wieder ein Problem daraus, weil dann ist es vielleicht, mhm, kurz, aber nicht schmerzlos, sondern schmerzvoll. Und das ist halt der Trugschluss.
Mhm.
Es gibt Unsicherheiten in Verabschiedungssituationen, auf jeden Fall. Und die sind Mist. Und auch Eltern können die Gefühle auf ihre Kinder übertragen und es dadurch schwerer machen. Oft, ich unterschreibe das so, weil das ist so. Also es passiert immer wieder so, ne? Aber die Konsequenz daraus ist bei mir eine andere. Ne? Mhm. Ich mache dann nicht Druck und versuche es zu erzwingen, sondern ich gucke dann, ah, okay, was fehlt denn hier noch? Welches Bedürfnis,
genau,
ist denn unerfüllt?
Kriegen sie die Sicherheit erfüllt, die Eltern sozusagen, ne? Also dann wieder Bedürfnis ein.
Genau, dann kommt es, ja, halt, ja, auch, ja, wieder. Und es braucht emotionale Stabilität, es braucht einen guten Umgang mit Tränen. Und das ist ja auch ein Dauerbrenner, ne? Das ist ja nicht nur bei der Verabschiedungssituation so, sondern,
ja, ja,
auch beim,
genau,
Abholen so, zu Hause so und so weiter, ne?
Mhm.
Und es braucht halt ganz oft Klarheit. Manchmal braucht es ein bisschen mehr Mitbestimmung, manchmal braucht es ein bisschen mehr Transparenz zwischen den Erwachsenen so, ne? Also da sind so viele Bedürfnisse in diesem einen Moment. Ich finde es immer wieder mega spannend.
Ja, total.
Und super wichtig.
Ja.
Dass wir da halt einen guten Umgang mitfinden, ja.
Ja, absolut. Ja, Stefanie, wenn du jetzt Eltern 3 Tipps jetzt mitgeben würdest am Ende für eine gelungene Eingewöhnung, was können sie tun? 3 reichen wahrscheinlich nicht, aber wir machen jetzt,
nee,
mal kurz 3.
Mit Kurzfassen bin ich immer nicht so gut, ne? Ich habe das auch. Ich weiß nicht, wie es dir beim Buchschreiben ging, aber es war nicht geplant, 250 Seiten zu schreiben. Und ich musste 40 Seiten kürzen, ne? Es war echt hart. Ich hatte noch mehr geschrieben. Aber als Eingewöhnung, ich mache das jetzt seit 6 Jahren. Es war voll schwer, mich kurz zu fassen. Jetzt sind es halt 250 Seiten über Eingewöhnung. Ich bin auch froh darüber. Deswegen muss ich jetzt kurz nachdenken. Der erste Tipp ist, der gilt auch für Fachkräfte, nicht nur für Eltern, Prävention. mehr Fokus auf Prävention, also auf die Vorbereitung der Eingewöhnung. Mhm. Also die eigene Vorbereitung als Elternteil im Sinne dieser emotionalen Sicherheit. Ne? Ich habe da ja auch immer meine Reflexionsfragen und so kleine Übungen, die man machen kann. Sowohl im Buch sind die drin, als auch beim Happy Kita Start Begleitprogramm. Auch in den Beratungen stelle ich die Reflexionsfragen immer wieder. Also das ist so dieses emotionale Stabilität und diese Klarheit, was wir gerade eben schon hatten, damit wir da einfach gut aufgestellt sind, schon vor der Eingewöhnung. Auch das Kind auf die Eingewöhnung vorbereiten, aber ich finde an der Stelle die Vorbereitung der Erwachsenen noch besser, wichtiger. Der zweite Tipp ist, mutig zu sein, wenn Situationen auftreten, wo das Bauchgefühl sagt, nee, dann durchzuatmen, zu reflektieren, was macht das jetzt gerade mit mir? Und dann auch einzugreifen und zu sagen, stopp. Weil das ist oft, was ich halt bei Eltern erlebe, dass die sich nicht trauen,
obwohl sie aushalten, ne?
Ja, genau. Also stehen dann 10 Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten vor der Tür, hören ihr Kind heulen und das Herz zerbricht und das ist unnötig, weil das ist etwas, es ist euer Kind und wenn es dem nicht gut geht, dann holt ihr das einfach wieder zurück.
Ja. Ja.
Die Fachkräfte finden das nicht gut. Das sage ich auch so, ne? Man macht sich damit keine Freunde, also in der Regel zumindest nicht, bei den Fachkräften, die dann halt das auch durchziehen für diese ganze lange Zeit. Ne? Und deswegen finde ich, es ist einfach wichtig, Nein zu sagen und Stopp zu sagen. Mhm. Das ist natürlich keine Dauerlösung, ne? Ist ganz klar. Ne? Man kann das Kind nicht immer wieder aus der Situation rausholen, weil dann es muss ja eine Veränderung stattfinden, aber die harte Tour, da einfach mutig zu sein und Stopp zu sagen.
Ja, vor allem bei 20 Minuten weinen, ich finde, das darf einfach nicht sein. Ne? Also gestern hat in der Beratung eine Mutter als wichtigste Erkenntnis mitgenommen, dass Kinder wirklich nicht länger als 5 bis 10 Minuten weinen sollten. Also wenn sie so wirklich schluchzen und wirklich auch vielleicht so eine Wutweinen haben, ne? Also nicht länger. Also die haben dann irgendwie halbe Stunde, dreiviertel Stunde dieses Kind weinen gelassen, bevor sie sie zurückgeholt haben. Und das geht einfach nicht. Das wirklich als Marker 5 bis 10 Minuten und nicht länger. Und dann auch wirklich einfach reingehen. Ne? Ja.
Ja, genau. Also da, ja, genau. Oh Gott, nee, nehme ich nochmal jetzt. Wir fangen jetzt schon gleich wieder 15 Beispiele ein. Ja, ich kann das so bestätigen. Und es geht auch noch schlimmer, leider. Es ist schon hart. Also in den Notfallberatungen ist schon echt hart, was ich da oft höre. Deswegen war das jetzt sozusagen mein zweiter Tipp, dort einfach mutig zu sein und auch einzugreifen. Und der dritte Tipp ist, was wir ja vorhin auch schon so gesprochen haben, wirklich eine gute Beziehung zu den Fachkräften aufzubauen, offen und ehrlich zu kommunizieren. Mir hat eine Mama jetzt gestern erst geschrieben, sie hat das Buch gelesen und sie hat jetzt einfach auch nochmal gemerkt, also was sie selber auch dazu beitragen kann, damit die Eingewöhnung gut wird. Und das ist wichtig, weil das ist etwas, was wir in der Hand haben.
Ja, genau.
Wie das Kind reagiert, das entscheidet das Kind. Aber wie wir selber reagieren, das können wir ja noch mehr kontrollieren und steuern, ne? Und das hat, je besser die Beziehung zwischen Fachkräften und Eltern ist, ne, Beziehungsdreieck, sage ich ja immer wieder, umso besser ist natürlich auch der Beziehungsaufbau zwischen Fachkraft und Kind möglich, ne? Und das ist einfach so ein Schlüssel. Und genau, das ist der dritte Tipp.
Ja, ich danke dir recht herzlich, dass du da warst.
Danke, Lea. Vielen Dank für das Gespräch. Es war schön, mit dir zu sprechen.
Ja, finde ich auch. Mach's gut.
Danke. Tschüss.
Das war die Folge mit Stefanie von Brück zum Thema Ankommen für Eltern und Kinder in der Kita. Ihr findet natürlich in den Shownotes alle Kontaktdaten und Links zu Stefanie, zum Beispiel das Kita-Abenteuer-Buch, den Link zum Happy Kita Start-Begleitprogramm oder auch zur Seite für die Fortbildungen. Alle Infos zu mir findet ihr auf lea.wedewart.de. Und alle Webinare findet ihr über die Webseite zur BO-Akademie bo-pädagogik.de. Wenn ihr mir direkt eine Mail schreiben wollt, dann an kontakt@bedürfnisorientierte-pädagogik.de mit UE und AE. Natürlich freut es mich sehr, wenn ihr die Podcast-Folge bewertet, wenn ihr einen Kommentar schreibt, wenn ihr 5 Sterne vergebt oder die Folge an interessierte Menschen weiterleitet. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Macht's gut. Bis bald. Tschüss. BOP, bedürfnisorientierte Pädagogik. Gemeinsam für starke, sich selbstbewusste Kinder und Fachkräfte.